Hallo und herzlich willkommen zum Mrs. Joy's Language School Podcast, Learning English with Joy. Meine heutige Podcast-Folge für euch umfasst das Thema Kursberatung und ich habe viele Informationen für euch über Einstufungstests und Sprachlevel heute. Ihr werdet auch einiges über Sprachkursbücher erfahren. Und jetzt erst einmal, wie ihr den richtigen Englischkurs für euch auswählt. Dann wollen wir mal loslegen. Die Frage lautet, welcher Englischsprachkurs ist denn der richtige für mich? Ich fange mal altersgestaffelt an. Für Kinder gibt es in vielen Englischsprachschulen Kinderkurse für kindgerechtes Englischlernen. Hier müsst ihr unterscheiden, ob der jeweilige Kurs für Kindergartenkinder oder Vorschulkinder oder Grundschulkinder in der ersten oder zweiten Klasse ausgerichtet ist. Für die Drittklässler und vor allem Viertklässler werden sogenannte Übertrittskurse angeboten, die die Kids auf die fünfte Klasse der weiterführenden Schule vorbereiten, egal jetzt ob für Gymnasium oder Realschule oder Mittelschule, ne? Also weiterführende Schule ist weiterführende Schule. So, und zum Übertritt sind nämlich, also zum Übertritt auf die weiterführende Schule sind, festhalten, 500 Englischvokabeln vorausgesetzt. Ihr habt richtig gehört, 500 englische Vokabeln sind Voraussetzung. Diese sind unter anderem aus den Bereichen wie zum Beispiel Fahrzeuge, Essen und Trinken, Begrüßung, Familie, Tiere und so weiter. Und in diesem Übertrittskurse werden diese Vokabeln spielerisch geübt. So, dann gibt es natürlich Englisch-Nachhilfekurse. Die werden ab der fünften Klasse angeboten bis hin zum Abitur, aber auch für Azubis. Für die Englisch-Nachhilfekurse gilt die Orientierung an die jeweilige Klassenstufe und an die jeweilige Schulform. Also fünfte Klasse Gymnasium ist nicht unbedingt gleichzusetzen mit fünfte Klasse Realschule oder Mittelschule. Auch im Abiturbereich, das ist dann wichtig, sind die Leute auf dem Gymnasium oder sind die auf der VOS oder auf der BOS? Also da gibt es ganz unterschiedliche Geschichten hier und da werden die Nachhilfekurse dann auch entsprechend angeboten. Die Englisch-Schulbücher und dazugehörigen Schulaufgabentrainer, die ich zum Beispiel gerne benutze, geben das Lernziel vor für das jeweilige Schuljahr. Und dieses Schuljahr-Lernziel, das wird ja nicht nur angestrebt, sondern die sind auch, also diese Lernziele sind ja auch verbindlich, ne? Das ist durchaus verbindlich. Ich muss jetzt dieses Lernziel bis zum Schuljahresende erreicht haben, um in die nächste Klasse zu kommen. Also da heißt es natürlich ranhalten. Natürlich haben die meisten Kids nicht erst seit den vielen Ausfällen durch Corona zum Teil recht große Wissens- und Lernlücken in Englisch, die es immer wieder aufzuholen gilt. Daher ist zumindest eine zeitweise Nachhilfe in Englisch sehr nützlich, um zum Beispiel die Grammatikgrundlagen gut zu beherrschen und vor allem für Lerntipps und Lernstrategien, um das Lernen dann für die Kids auch effektiver und leichter und auch nachhaltiger zu machen. Das Gelernte muss nämlich, das Gelernte von der letzten Ex, von der letzten Schulaufgabe, vom letzten Schuljahr, das darf ja nicht vergessen werden oder ad acta gelegt werden, sondern das ist ja die Voraussetzung für das nächste Schuljahr, worauf das ja dann aufgebaut ist und auch für den Schulabschluss letzten Endes. Also meiner Erfahrung nach ist es hier am besten und am effektivsten, die Kids einzeln oder zu zweit zu unterrichten. Wenn sie sich kennen, dann geht es auch zu dritt und zwar über einen längeren Zeitraum. Dazu bitte auch immer rechtzeitig mit der Nachhilfe kennen. Vor allem nicht erst, wenn das arme Kind quasi schon in den Brunnen gefallen ist und schon eine 5 oder gar 6 heimgebracht hat. Die Nachhilfe bzw. Förderung muss schon früh beginnen. Bestenfalls wirklich schon in der 5. oder 6. Klasse, auch bei einigermaßen guten Noten, wenn die Grundsteine gelegt werden, zum Beispiel vor allem für das Grammatikverständnis. Das ist ganz, ganz wichtig. Also 5. und 6. Klasse, das muss sitzen, weil alles andere ist darauf aufgebaut. Wenn da was fehlt von der 5. und 6. Klasse, das lässt sich später sehr schlecht kompensieren. Zur kurzfristigen Prüfungsvorbereitung ist die Nachhilfe auch schon möglich, klar, aber eigentlich nur, wenn es um eine Intensivierung geht und die Grundsteine schon einigermaßen gut sitzen. Fehlt ein Schulstoff kurz vor einer Schulaufgabe oder Prüfung nachzuholen, ist schier unmöglich. Also je nach Grund der großen Lücken, aber brr, ne? Die gute Englisch-Nachhilfe geht nur langfristig und ist relativ intensiv. Das heißt, eine Nachhilfestunde einmal die Woche mit 60 Minuten im Einzelunterricht ist zwar schön und gut, aber ohne zusätzliche Mitarbeit, ohne zusätzliches tägliches Lernen, also ein paar Minuten sollten schon drin sein, und ohne Umsetzung von effektiven und nachhaltigen Lerntipps, die vorgeschlagen werden, da wird auch die beste Nachhilfe leider nichts, ne? Also da muss man schon mitarbeiten. Die Nachhilfe zu besuchen, nur um das Übelste einigermaßen abzuwenden, kommt ja oft vor, aber das ist auf Dauer ziemlich frustrierend. Und zwar für alle Beteiligten, für mich auch. Und es bringt auch keinen wirklichen Lernerfolg bei den Kids, weil oft einfach das grundsätzliche Verständnis der Sprache ja immer noch vollkommen fehlt. Und wenn ich nur punktuell im Schulaufgabentrainer üben kann, weil die Zeit bis zur nächsten Schulaufgabe drängt und dabei keinerlei Lerntipps umgesetzt werden oder zusätzliche einfache Übungsmöglichkeiten gar nicht gemacht werden, dann kann ich auch irgendwann nicht mehr zaubern. Also bitte, ne? Okay, in einer späteren Podcast-Folge könnt ihr da mehr erfahren über Lerntipps in der Englisch-Nachhilfe, über Zusatzmaterialien zum Üben und wie, ne, vor allem Eltern ihre Kids in Englisch gut unterstützen können. Also Elternsupport ist mir ganz wichtig. So, die Englischnachhilfe für die Abschlussklassen als Vorbereitung zum Quali oder mittleren Reife oder Abitur ist auch ziemlich intensiv, wie man sich denken kann. Wenn auch hier viel Grundsatzwissen fehlt oder noch recht wackelig ist, da muss die Englischnachhilfe bitte so bald wie möglich beginnen und nicht erst last minute. Das musste mal gesagt werden. So. Dann geht es jetzt weiter mit den Erwachsenenkursen. Für Erwachsene gibt es die klassischen Englischsprachkurse, die sich je nach Zielsetzung und vor allem Sprachlevel unterscheiden. Ich habe zum Beispiel für Anfänger sogenannte Crashkurse, die in einigen Stunden das aller Notwendigste lernen können. Dann gibt es Anfängerkurse, Wiedereinsteigerkurse und Fortgeschrittenenkurse. Für die beruflichen Anforderungen gibt es Business-English-Kurse im jeweiligen Niveau und in vielerlei Fachrichtungen. So, das wird dann schon etwas unübersichtlich. Deswegen ist es wichtig für euch, zunächst folgende Punkte für euch ganz persönlich festzuhalten und zu beantworten. Frage 1: Für was brauche ich Englisch? Ne? Für was brauche ich Englisch? Brauche ich es just for fun? Oder brauche ich es beruflich zum Beispiel? Frage 2: Welche Zielsetzung habe ich? Möchte ich nur ein paar Begriffe kennen? Oder möchte ich mich gut unterhalten können auf Englisch? Oder brauche ich im Business Englisch bei einem Bewerbungsgespräch? Ja, muss ich da einen guten Eindruck machen? Oder meine Präsentation muss in Englisch genauso gut sein wie in Deutsch? Die nächste Frage: Wie lange habe ich Zeit? muss ich bis zu einem bestimmten Zeitpunkt das und das können, beispielsweise für eine Prüfung oder eine Geschäftsreise. Die nächste Frage, wann habe ich denn überhaupt Zeit zum Englischlernen? Wann könnte ich denn einen Kurs besuchen? Einmal die Woche, abends, samstags, regelmäßig. Dann auch hier möchte ich vielleicht in einen Gruppenkurs, möchte ich Einzelunterricht haben und so weiter. Dann die nächste Frage, möchte ich, kann ich mich jede Woche zusätzlich zum Kurs einige Stunden mit Englisch lernen befassen? Ist das denn auch realistisch? Das bringt uns zur Motivation. Ohne eigene Motivation geht's nicht. Die Lehrkraft sollte natürlich motivieren können, aber am Ende des Tages, nach Beruf und Alltag etc., kannst du dich dann noch zum Lernen aufraffen. Jo, zum Thema Motivation werde ich euch auch in einer weiteren Podcast-Folge einiges erzählen können. Kommen wir zu den vorhin angesprochenen Sprachniveau-Stufen. Sprachkurse sind einfach gesagt aufgeteilt in verschiedene Niveaustufen. Da gibt es für Anfänger Niveaustufe A, für die leicht fortgeschrittenen Leute Niveaustufe B und für die sehr fortgeschrittenen Leute Niveaustufe C. Die Aufteilung könnt ihr auf meiner Website www.mrsjoyce.de nachlesen, beziehungsweise unter gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen nachlesen. Dieser GER abgekürzt ist vor allem für die Beurteilung von Fortschritten in den Lernerfolgen, ja, bezüglich einer Fremdsprache zuständig. Somit können auch verschiedene Sprachzertifikate vergleichbar gemacht werden. Und für jedes Niveau wird also festgelegt, was der Lernende in den vier Fertigkeiten Hören, Lesen, Sprechen und Schreiben beherrschen müssen, um das jeweilige Level zu erreichen. Der gemeinsame europäische Referenzrahmen für Sprachen ist also eine umfangreiche Empfehlung für den Sprachunterricht und stuft die Sprachkompetenz in drei Stufen ein. Die elementare Sprachverwendung, das ist A, die selbstständige Sprachverwendung, das ist B, und die kompetente Sprachverwendung, das ist C. Für Anfänger gilt also die Stufe A zur elementaren Sprachverwendung. Diese Stufe A, also fresst mich jetzt nicht, aber jetzt, ne, gibt es auch noch Unterteilungen. Diese Stufe A ist nochmal unterteilt in A0, dann A1, A1 plus, A2 und A2 plus. Manche Verlagshäuser machen da auch A1.0, A1.1, A1.2, A2.1 und A2.2. So, dieses A0 oder A1.0, das ist für Starter zum Einstieg geeignet, also für Leute, die noch keinerlei Erfahrung mit der englischen Sprache haben und sich langsam rantasten möchten. Das wird oft in VHS-Kursen angeboten. In Sprachschulen ist A0 bzw. A1.0 meist sowieso schon in diesem A1-Sprachkurs integriert. So, was soll man da können? Was kann man dann, wenn man A1 geschafft hat? Ne? Laut GER heißt es, beim Abschluss von Niveau 1 kannst du vertraute alltägliche Ausdrücke und ganz einfache Sätze verstehen und verwenden, die auf konkrete Bedürfnisse zielen. Ja, das ist ja schon mal ganz gut. Dann kannst du dich und andere vorstellen und anderen Leuten Fragen zu ihrer Person stellen. Da wird es dann schon schwieriger. Zum Beispiel, wo sie wohnen, welche Leute sie kennen oder welche Dinge sie haben. Und du kannst auf Fragen dieser Art auch Antwort geben. Du kannst dich auf einfache Art verständigen, wenn die Gesprächspartner langsam und deutlich sprechen und bereit sind zu helfen. Schulkids haben übrigens Niveau Stufe A1 beim Abschluss der 5. Klasse Gymnasium. Ich beziehe mich hier übrigens immer auf bayerische Schulen. Schulkids haben Niveau Stufe A1 plus beim Abschluss der 6. Klasse Gymnasium. Dann gehen wir zur nächsten Stufe. Bei dem Abschluss von Stufe A2, da beherrschst du die Grundlagen. Also nicht nur Vokabeln, ne, sondern bitte auch immer die Grammatik dazu denken. Also du kannst Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke verstehen, die mit Bereichen von ganz unmittelbarer Bedeutung zusammenhängen. Zum Beispiel Informationen zur Person und zur Familie, Einkaufen, Arbeit, nähere Umgebung, sowas. Und wie gesagt, bitte immer auch die Grammatik im Hinterkopf behalten, zum Beispiel die Zeitformen. Ich muss auch das hier jetzt alles nicht nur in der Gegenwart können, sondern auch in der Vergangenheit und in der Zukunft. Dann weiter für A2. Du kannst dich in einfachen, routinemäßigen Situationen verständigen, in denen es um einen einfachen und direkten Austausch von Informationen über vertraute und geläufige Dinge geht. Dann kannst du auch mit einfachen Mitteln die eigene Herkunft und deine Ausbildung, deine direkte Umgebung und die Dinge im Zusammenhang mit deinen unmittelbaren Bedürfnissen beschreiben. Schulkinder haben Niveau, naja, Jugendliche, Schulkids haben Niveau A2 beim Abschluss der 7. Klasse Gymnasium, Niveaustufe A2 plus haben die dann beim Abschluss der 8. Klasse Gymnasium. Also bloß mal so als Referenz. Diese Stufen gelten natürlich auch für Erwachsene, ganz klar. Dieses A2 plus, das ist auch ungefähr die Stufe, die man beim Quali hat. Okay. Bei Sprachniveau Stufe B1, da bist du sozusagen schon in der Mittelstufe und kannst die Sprache ja eigentlich schon ganz gut selbstständig anwenden. Du kannst die Hauptpunkte verstehen, wenn eine klare Standardsprache verwendet wird und wenn es um vertraute Dinge aus Arbeit, Schule, Freizeit und so weiter geht. Du kannst die meisten Situationen bewältigen, denen man auf Reisen im englischen Sprachraum begegnet. Du kannst dich einfach und zusammenhängend über vertraute Themen und persönliche Interessensgebiete äußern. Du kannst außerdem über Erfahrungen und Ereignisse berichten, über Träume, deine Hoffnungen und deine Ziele beschreiben und zu Plänen und Ansichten kurze Begründungen oder Erklärungen geben. Das Niveau B1 wird beim Abschluss der 9. Klasse Gymnasium erreicht. Allgemeine Englischkenntnisse und Business-English-Kenntnisse auf Niveau B1 ermöglichen dir, mit anderen Leuten, wie beispielsweise mit Kunden in der Dienstleistungsbranche, zu kommunizieren. Das Niveau B1 wird beim Abschluss der 10. Klasse Realschule erreicht, mit der mittleren Reife, und ebenso wird B1 Plus beim Abschluss der 10. Klasse Gymnasium erreicht. Dann kommen wir zu Niveaustufe B2. Das ist schon mal die höhere Mittelstufe. Und auf diesem Niveau, da kannst du dich ja, mit den Hauptinhalten komplexer Themen, komplexer Texte zu konkreten und abstrakten Themen, die kannst du verstehen. Du verstehst im eigenen Spezialgebiet auch Fachdiskussionen, jetzt auf beruflicher Ebene. Du kannst dich spontan und fließend verständigen, ja, sodass ein normales Gespräch mit Muttersprachlern ohne größere Anstrengung auf beiden Seiten gut möglich ist. Also jetzt bitte abgesehen von Dialekten und Akzenten und so weiter, also das ist wieder eine andere Geschichte. Aber hier, Niveau B2, da kannst du dich auch zu einem breiten Themenspektrum klar und detailliert ausdrücken, einen Standpunkt zu deiner aktuellen Frage erläutern und die Vor- und Nachteile verschiedener Möglichkeiten angeben. Niveaustufe B2 wird beim Abschluss der 11. Klasse Gymnasium erreicht. Mit B2 in Business English oder allgemeinem Englisch kann man in technischen Berufen und Bürojobs arbeiten, zum Beispiel. Das Niveau B2 Plus wird beim Abschluss der 12. Klasse Gymnasium erreicht. Okay, so jetzt kommen wir zu Niveau C1. Jetzt haben wir es gleich geschafft. Da hast du recht gute fortgeschrittene Kenntnisse schon. Du kannst ein breites Spektrum anspruchsvoller, längerer Texte verstehen und auch indirekte Bedeutungen erfassen. Die sind ja in Englisch immer ganz wichtig. Du kannst dich spontan, ja, und fließend ausdrücken, ohne öfter deutlich erkennbar nach Worten suchen zu müssen. Du kannst die Sprache im gesellschaftlichen und beruflichen Leben oder in der Ausbildung und Studium wirksam und flexibel gebrauchen. Du kannst dich klar, strukturiert und ausführlich zu komplexen Sachverhalten äußern und dabei verschiedene Mittel zur Textverknüpfung angemessen verwenden. Und dieses Niveau C1, das wird beim Abschluss der 13. Klasse Gymnasium bzw. Abitur erreicht. Im Business English und ja, spezialisierte Berufe, besonders solche, in denen viel geschrieben werden muss oder Exaktheit von größerer Bedeutung ist, erfordern ein Englischniveau C1. Ebenso ist der Nachweis von Englischniveau C1 übrigens eine Mindestvoraussetzung für den Besuch vieler Universitäten in Deutschland. So, jetzt kommen wir zur letzten Stufe. Exzellente Kenntnisse bzw. fast Muttersprachlerniveau hast du bei Niveaustufe C2. Da kannst du praktisch alles, was du liest oder hörst, mühelos verstehen. Also, ne, wie gesagt, abgesehen von Dialekten und solche Sachen. Du kannst Informationen aus verschiedenen schriftlichen und mündlichen Quellen zusammenfassen. Du kannst dabei Begründungen und Erklärungen in einer zusammenhängenden Darstellung wiedergeben. Du kannst dich spontan, sehr flüssig und genau ausdrücken und auch bei komplexeren Sachverhalten feinere Bedeutungsnuancen deutlich machen. Yay! So viel zu diesen GER. Ich gebe euch hier mal ein paar Beispiele aus diesem Raster, ne, eben für eure Selbstbeurteilung. Das hier ist jetzt dann aus dem Englischmagazin Spotlight. Zum Beispiel die Niveaustufe A1, sagen wir mal sprechen. Ja, also hier, ne, ich kann einfache alltägliche Ausdrücke und Sätze verwenden, um zu beschreiben, wo ich und Leute, die ich kenne, leben. Ja, das wäre so Niveaustufe A1. Dann nehmen wir Niveaustufe B1, jetzt mal schreiben. Da kann ich einfache zusammenhängende Texte über vertraute Themen und persönliche Interessensgebiete schreiben. Ich kann persönliche Briefe schreiben und Erfahrungen und Eindrücke äußern. Dann bei Niveaustufe C1, sagen wir mal Leseverständnis. Da kann ich schon lange komplexe Sachtexte und literarische Texte verstehen und Stilunterschiede wahrnehmen. Ich kann fachbezogene Artikel und längere technische Anleitungen verstehen, selbst wenn ich sie nicht in meinem Fachgebiet fallen. So, bei den Sprachniveaustufen ist dabei, wie gesagt, nicht nur das Vokabular ausschlaggebend, sondern ganz besonders ja auch die verschiedenen Zeitformen bzw. die ganze Grammatik an sich ist zu beachten, die Stufe für Stufe für Stufe ja umfangreicher und komplexer wird und ja, ne, dabei auch immer sicher angewendet werden sollte. So, das war jetzt sehr viel Info für euch. Es geht ja aber noch weiter. Nun zu den Sprachzertifikaten. Welche Zertifikate können dein Sprachniveau denn nachweisen? Auf der Webseite, wie gesagt, zum Beispiel von www.spotlight-online.de, findest du diese ganzen Informationen ganz gut beschrieben. Wenn du in einem englischsprachigen Land arbeiten oder studieren möchtest, da benötigst du in der Regel ein anerkanntes Zertifikat zum Nachweis deines Sprachniveaus, im Normalfall aber mindestens Niveau B1 für eine Arbeitsstelle. Zu den hier in Deutschland bekanntesten Englisch-Zertifikaten gehören die Leistungsnachweise der Institution Cambridge English Language Assessment, das ist von der Cambridge University. Die Cambridge Sprachzertifikate decken das komplette Spektrum des gemeinsamen europäischen Referenzrahmens ab und du kannst zwischen allgemein sprachlichem Englisch und Business English auswählen. Es gibt hier in Deutschland über 60, ja, 60 glaube ich, Cambridge Testzentren und bei denen kostet ein Test so um die 150 Euro. Dann gibt es noch spezielle Englischprüfungen, wenn du ein Universitätsstudium auf Englisch anstrebst. Das International English Language Testing System, kurz IELTS, beispielsweise deckt die Sprachniveaus B und C des Referenzrahmens ab. Es gibt zahlreiche Institute in Deutschland, an denen du diesen Test ablegen kannst und die Kosten betragen laut Spotlight rund 200 Euro. Wenn du in den USA studieren möchtest, musst du unter Umständen den Test of English as a Foreign Language, kurz TOEFL, den musst du ablegen. Dieser wird von den meisten amerikanischen Universitäten anerkannt. Dieser Test deckt die Sprachniveaus bis C1 ab und kostet rund 200 Euro. Für alle, die Englisch im Beruf verwenden, kann der Test of English for International Communications, kurz TOEIC, und der LCCI-Test von der London Chamber of Commerce and Industry, der Londoner Industrie- und Handelskammer, von Interesse sein. Der TOEIC, der kostet rund 100 Euro. Und deckt auch alle Sprachniveaustufen des Referenzrahmens ab. Bei den Tests von der Chamber of Commerce, da kannst du wählen, welche Fachgebiete du dich spezialisieren möchtest, zum Beispiel auf Business English oder Englisch für Marketing oder Finanzwesen und auch hier natürlich, auf welchem Niveau du dich prüfen lassen möchtest. Die Preise für diese Prüfungen bewegen sich zwischen 30 und 250 Euro laut Spotlight. Jo, also wenn du dich selbst einstufen möchtest, jedoch kein anerkanntes Zertifikat unbedingt benötigst, da kannst du auch Materialien verwenden, die für die jeweiligen Sprachprüfungen eingesetzt werden. Verschiedene Verlagshäuser bieten Lehrbücher an. Oder auch andere Materialien mit Übungen und Minitests, um auf bestimmte Prüfungen vorzubereiten. Also da kriegst du ganz viel online auch. Die einzelnen Prüfungsorganisationen, zum Beispiel Cambridge University und so weiter, die stellen häufig die Unterlagen von früheren Prüfungen auf ihren Webseiten zur Verfügung, um mit diesen du dann Sprachniveau auch bestimmen kannst. Wie sind denn Zertifikatsprüfungen aufgebaut? Hier auch noch ganz kurz. Die meisten Sprachprüfungen umfassen ja mehrere Teile, mit denen die Fertigkeiten Lesen, Schreiben, Hören und Sprechen getestet werden. Manchmal werden diese Fertigkeiten auch miteinander kombiniert, zum Beispiel wenn du einen Text lesen und anschließend etwas darüber schreiben musst. In einem allgemein sprachlichen Englischtest würde zum Beispiel ein typischer Leseverständnistest Fragen zu einem Artikel, einer E-Mail, einem Brief oder Bericht beinhalten. Die Übungen können Multiple-Choice-Fragen sein, richtig-falsch-Fragen, Lückentexte, Synonym-Abfragen oder Zuordnungsaufgaben umfassen. Dann gibt es Hörverständnistests und die sind vom Format her ja eigentlich ganz ähnlich aufgebaut wie die Leseverständnistests. Der Schreib- und Sprechteil einer Sprachprüfung sind oft auch ein bisschen gemischt. Die beginnen in der Regel mit speziellen Aufgaben, um die fehlerfreie Verwendung von Vokabular und Grammatik abzufragen. Der nächste Schritt ist dann die eigenständige Sprachproduktion. Spezielle Aufgaben können Satzumwandlungen sein, Multiple-Choice-Aufgaben, Lückentexte oder das Beantworten von kurzen interviewartigen Fragen. Im Teil Textproduktion musst du unter Umständen eine E-Mail, eine Kurzgeschichte oder einen Aufsatz schreiben, also einen Essay. Im Sprachteil, also dem Speaking-Test, da musst du dich kurz vorstellen und meist mit einem oder auch mehreren Partnern dich unterhalten und dich an einer Konversation zu einem vorgegebenen Thema beteiligen. Die Prüfer bewerten dabei nicht nur deine Fehlerfreiheit, sondern vor allem den natürlichen Fluss der Sprache und die Verbindungen zwischen den einzelnen Teilen der Aussage und ja, deiner Gedankengänge. So, da so viel zu den Englisch-Zertifikatsprüfungen. Ansonsten ja, und zu diesem Punkt finde ich es ganz gut, weil ihr es ja sofort und ganz einfach umsetzen könnt, direkt nach diesem Podcast. Also, es gibt zur Selbsteinstufung. Also ohne irgendeine Prüfung oder so. Es gibt ganz wunderbare und kostenlose, relativ kurze, interaktive Online-Einstufungstests. Jeweils ja für allgemeines Englisch, aber auch für Business English. Das könnt ihr ja dann entsprechend anwählen. Die findet ihr zum Beispiel bei sprachentest.de, cornelsen.de, klett.de, langenscheid.de oder eben bei der Cambridge University. Einen solchen kurzen interaktiven Test solltest du übrigens nicht nur unbedingt, also unbedingt vor deinem Sprachkurs machen, um das richtige Kursniveau auszuwählen, sondern auch unbedingt während deines Sprachkurses. Immer wieder mal in regelmäßigen Abständen, damit du selber einfach deinen Fortschritt kontrollieren kannst und vielleicht auch aus einer anderen Perspektive erkennen kannst, wo du jetzt stehst, ne? Wo du immer noch deine Schwachpunkte hast oder Stärken. Je nachdem. Dabei, bei diesen Selbsteinstufungstests, da wirst du höchstwahrscheinlich feststellen, so, oha, ich habe ja gar keine glasklare Einstufung, sondern du bist in zwei oder gar drei Schubladen gleichzeitig, beziehungsweise gemischt unterwegs sozusagen. Das ist ganz klar, aber das ist so, manche Sachen kann man besser, manche Sachen kann man weniger gut oder die hat man wieder vergessen. Und deswegen brauchst du unbedingt die Kursberatung mit Einbeziehung deines Sprachlernziels etc. Keine Sorge, oft ist es ja einfach so, ne? Lesen geht wahrscheinlich besser als Schreiben und das geht besser als Reden. Ja, zum Beispiel, genau deswegen habe ich schon ab Niveau A2 English Conversation Classes, wo das Gelernte ja auch gleich direkt praktisch umgesetzt wird. Ich habe schon so oft vor meinen Kursen gehört, dass Leute meinen, sie würden Englisch einigermaßen gut lesen können und vielleicht sogar Filme anschauen können, aber leider nicht reden. Sie hätten einen deutschen Satz im Kopf und bekommen das auf Englisch aber einfach nicht rüber. Tja, dafür bin ja ich dann da. Das machen wir aber auch hier in einer späteren Podcast-Folge, in dem ihr erfahren werdet, wie ihr effektiver lernt, um auch Englisch so ziemlich in allen Lebenslagen sprechen zu können. Okay? So, wow, das war jetzt alles wirklich sehr viel Info, aber einiges habe ich noch für euch. Noch jetzt hier zu den Sprachkursbüchern, wie versprochen. Entsprechende Sprachkursbücher im richtigen Niveau A1, A2, B1 oder B2 solltest du bitte erst nach einer ausführlichen Kursberatung über deinen gewünschten Sprachkurs und deiner Online-Selbsteinstufung kaufen. Ganz wichtig. So, da gibt es ja vielerlei, also wirklich eine unglaubliche Anzahl von Sprachkursbüchern für jede Fachrichtung im Business English. Da geht ja um wirklich alle Fachbereiche von Einkauf, von Verkauf, von Human Resources und Fashion und Technical English und ach, alles Mögliche. Dann gibt es auch Sprachkursbücher für den Schwerpunkt English Conversation, zum Beispiel mit TED Talks Themen, National Geographic Themen oder Life Magazine Themen. Dann gibt es natürlich auch die klassischen Sprachkursbücher, wie zum Beispiel die Easy English Reihe ab A1 bis B1 Plus vom Cornelsen Verlag. Oder auch Great oder Network Now vom Klett Verlag. Es gibt auch sehr gute Sprachkursbücher, zum Beispiel vom Hüber Verlag oder auch von Langenscheid. Es gibt dabei Kursbücher, die einfach besser geeignet sind für Gruppenkurse. Und dann gibt es andere, die auch gut für den Einzelunterricht geeignet sind. Manche Kursbücher sind ausschließlich nur für Grammatik, wie zum Beispiel der sogenannte rote Murphy und der blaue Murphy und auch das grüne Use of English vom Cambridge University Verlag, beziehungsweise ist das auch im Klett Verlag erschienen. Das sind übrigens ganz klasse Lernbücher. Manche Sprachkursbücher sind ganz gut für das Selbststudium, zum Beispiel die vom Langenscheid Verlag. Für meine Sprachkurse benutze ich oft die Easy English Sprachkursbücher und im Business English die Kursbücher Basis for Business, jeweils vom Cornelsen Verlag, aber auch andere, je nach Kurszielsetzung und Fachrichtung im Business English Bereich, zum Beispiel, wie gesagt, auch Technical English. In meinen Englisch-Nachhilfekursen benutze ich die sehr guten jeweiligen schulbuchbegleitenden Schulaufgabentrainer. Und für die Abschlussprüfungsvorbereitung benutze ich zusätzlich die sehr hilfreichen roten Starkbücher. Damit wird eigentlich immer gerne und echt erfolgreich gearbeitet in meinen Kursen. Also die Sachen vom Stark Verlag, die sind echt klasse. Darin findet ihr immer viele hilfreiche Übungen, Aufgaben, Tipps dazu, Hinweise, Prüfungen aus den Vorjahren und die dazugehörigen Lösungen und Erklärungen. Auch online bietet der Stark Verlag vieles für verschiedene Schulfächer und Prüfungen an. Also die haben auch nicht nur in Englisch, ne? Die haben auch Bücher für Deutsch und für Mathe und Physik und alles Mögliche. So, eine gute Beratung zum richtigen Englischkursbuch und deiner Einstufung bzw. Empfehlung eurer Sprachlehrkraft ist echt unumgänglich. Genau. So. Heute habt ihr also vieles erfahren an Informationen, die wichtig sind, bevor euer Sprachkurs überhaupt losgeht. Falls ihr zum heutigen Podcast Fragen habt, könnt ihr mir gerne schreiben und ich werde eure Fragen in einer weiteren Podcast-Folge gerne beantworten. Meine Kontaktdetails findet ihr auf meiner Webseite www.mrsjoyce.de. Am besten einfach eine E-Mail schreiben. Gerne könnt ihr auch mir schreiben, was euch momentan besonders interessiert am Englischlernen, welche Probleme ihr da habt oder welche Herausforderungen. Und ich werde das ebenso in einer der nächsten Podcast-Folgen beantworten. Wie gesagt, also Kontaktdetails auf der Webseite www.mrsjoyce.de. Mrs. Joyce zusammenschreiben, MRSJOYCE. CE, dann .de. Ich hoffe, dass euch diese Podcast-Folge gut gefallen hat und ich hoffe, euch bald wieder hier begrüßen zu können zur nächsten Folge, die sich mit dem heutigen Thema teilweise etwas überlappt und deswegen ganz gut ist, als Fortsetzung. Darin geht es um Empfehlungen zum Englischlernen und ich werde euch einiges erzählen über welche Bücher und Filme und Artikel etc. eignen sich zusätzlich zum Englischlernen, also zusätzlich zum Englischkurs. Was sollte dabei beachtet werden? Wo finde ich gutes Zusatzmaterial und wie kann ich Zusatzmaterial am besten zum Englischlernen nutzen? Und auch, welche Möglichkeiten gibt es, ganz ohne Sprachkurs, das schon erreichte Sprachniveau in Englisch zu erhalten? So, alltagstaugliche und praktische Lerntipps und Lernstrategien gibt es auch und die werde ich aber in einer späteren Podcast-Folge genau, also auch euch dann noch verraten. Also, bis bald, bis zum nächsten Mal. Take care and tune in again soon. Thanks for listening. Bye.